Herzlich willkommen zu Zuhören, Fragen, Führen. Dein Podcast über die Kunst der Mitarbeitergespräche. Mit mir, Michael Zoll. Ich bin Berater, Coach und Trainer und ich setze in meiner Arbeit auf selbstbewusste Führungskräfte und offene Kommunikation. In diesem Podcast gebe ich dir realistische und hilfreiche Tipps für eine bessere Kommunikation mit deinen Mitarbeitern. Und nun viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Zuhören, Fragen, Führen. Auch in diesem Jahr stehen wieder Leistungsbeurteilungen ins Haus. Für viele von euch kein einfaches Gespräch. Neben den vielen guten und konstruktiven Gesprächen gibt es ja vielleicht auch wieder einen Mitarbeiter, den man eigentlich viel strenger bewerten müsste, als man es geplant hat. Und das macht ja bekanntlich große Bauchschmerzen. Man will ja schließlich keinen Ärger provozieren und an einer Eskalationsspirale drehen. Andererseits wäre es auch wichtig, die schlechtere Leistung eben so zu bewerten. Tut man das nämlich nicht, läuft man Gefahr, dass die anderen oder die besseren Mitarbeiter kritisch darauf reagieren. Das ist also alles nicht so einfach mit der Leistungsbeurteilung. Umso aufmerksamer werde ich, wenn Führungskräfte mir versichern, dass sie ihre Leute schon sehr gut kennen und das mit der Bewertung, ja, das kriegen sie schon irgendwie hin. Puh, irgendwie stimmt mich das hier nicht wirklich optimistisch. In der heutigen Ausgabe möchte ich mit dir typische Beobachtungs- und Beurteilungsfehler besprechen. Ich habe dir mal so die wichtigsten Fehler mitgebracht und erkläre sie dir auch etwas genauer. Außerdem gebe ich dir Tipps mit an die Hand, wie du diese Wahrnehmungs- oder Beurteilungsfehler bestmöglich aus deiner Bewertung eliminierst. Insbesondere bei Leistungsbeurteilungen können solche Fehler ganz schnell teuer werden. Eine schlechtere Bewertung ist ja nahezu immer auch gleichbedeutend mit weniger Gehalt und das sorgt bereits im Beurteilungsgespräch für ordentlich Zündstoff. Nicht selten geraten solche Gespräche dann einfach mal aus dem Ruder. Das hat dann viel mit der Art und Weise des Feedbacks zu tun, aber eben genauso häufig liegt es auch an den eben benannten Beurteilungsfehlern, über die wir ja jetzt gleich auch nochmal genauer reden. Und diese Fehler können auch enorme Auswirkungen auf den weiteren beruflichen Verlauf deiner Mitarbeiter haben. Die Jahresgespräche sind ja der Ursprung für berufliche Entwicklungen, wie zum Beispiel Trainings, Seminare oder sogar Beförderung. Bei diesen schwerwiegenden Entscheidungen, da kann das Fehlerpendel natürlich in zwei verschiedene Richtungen ausschlagen. Entweder bleiben deinem Mitarbeiter bestimmte Entwicklungen verwehrt oder du entwickelst die Person weiter, die für eine bestimmte neue Position nach objektiven Gesichtspunkten gar nicht geeignet ist. Wenn du mich fragst, sind das alles keine guten Vorstellungen. Und für dich als Führungskraft ist es ja ebenfalls nicht so prickelnd, wenn deine Beurteilungen einer objektiven Betrachtung einfach nicht standhalten. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum das so ist. Lass mich hier einen kleinen thematischen Schlenker einbauen. Es ist sicherlich möglich, dass dein Unternehmen dich machen und tun lässt und du deine erhaltene Macht und Autorität unkontrolliert walten lassen kannst. Allerdings ist nichts vergänglicher als Macht im Unternehmen. Senkt deine Firma den Daumen, ja dann schaust du ganz schön dumm aus der Wäsche. Eine gute Führungskraft schafft es mit persönlicher Autorität, den Laden zu führen. Sie trifft Entscheidungen, die objektiv nachvollziehbar sind und am Ende auch standfest. Und dazu gehören kritische, aber auch natürlich unkritische Entscheidungen. Ich bin auch der Überzeugung, dass viele eurer Mitarbeiter eine, in Anführungszeichen, schlechte Beurteilung sehr gut wegstecken könnten, wenn sie denn fair ist. Und Fairness ist in diesem Zusammenhang auch immer ein ganz wichtiges Thema, gerade natürlich bei der Leistungsbeurteilung. Viele Führungskräfte gehen sogar so weit, dass sie unter Fairness verstehen, dass am Ende alle das Gleiche kriegen. Oftmals ist dieses Argument dann gekoppelt an so Aussagen wie, bei mir sind alle Top-Performer. Ohne es zu wollen, sind wir eigentlich schon mittendrin im ersten Beobachtungsfehler. Aber nochmal zurück zu Fairness. Dazu möchte ich nämlich nochmal einen Punkt machen. Dein Mitarbeiter ist natürlich enttäuscht, wenn du ihm oder ihr eine schlechtere Bewertung für die erbrachte Leistung gibst. Sicherlich kommt dann Frust ins Spiel, wenn man plötzlich weniger Geld im Portemonnaie hat. Aber so richtig unfair wird es, wenn man als Führungskraft vergisst, diese Entscheidung ordentlich zu erklären. Ganz oft wird eine Bewertung im stillen Kämmerlein gemacht und im Mitarbeitergespräch eben dem Mitarbeiter präsentiert. So nach dem Motto, friss oder stirb. Da wird dann natürlich nicht mehr über die Bewertung an sich gesprochen und schon gar nicht über unterschiedliche Sichtweisen. Wichtig ist dann oft nur noch, wie die Unterschrift unter die Beurteilung kommt, damit man eben der Personalabteilung sagen kann, dass man die Arbeit erledigt hat und hier endlich Ruhe ist. Wie ich finde, ein wirklich unzumutbarer Zustand. Mindestens genauso wichtig ist es, dass man für die Beurteilung die gleichen Kriterien heranzieht. Im Rahmen der Leistungsbeurteilung nach dem Entgeltrahmenabkommen oder auch kurz ERA gibt es 5 Merkmale, die man dabei heranziehen kann. Solche Merkmale können beispielsweise sein Qualität, Flexibilität oder Effizienz. Aber genug der Vorrede. Schauen wir uns jetzt einmal die unterschiedlichen Beurteilungsfehler an. Und dabei kann man zunächst verschiedene Kategorien unterscheiden. Wir finden nämlich Fehler durch sogenannte Wahrnehmungsverzerrungen, durch Probleme beim Maßstab, den wir setzen, durch bewusste Verfälschung und durch kognitive Probleme. Und starten möchte ich mit den Wahrnehmungsverzerrungen. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es darum, dass wir bei den Wahrnehmungsverzerrungen etwas übertreiben. Also das, was wir wahrnehmen, das bewerten wir zu stark. Entweder positiv oder negativ. Unsere Wahrnehmung, die spielt uns also einen Streich. Und in diese Kategorie fallen folgende Fehler. Wie zum Beispiel der erste, nämlich der Halo-Effekt. Und der Halo-Effekt kommt dadurch zum Tragen, dass wir ein Beurteilungsmerkmal durch eine unbewusste Überbewertung auf mehrere andere Bewertungskriterien ausstrahlen lassen, sodass wir eigentlich am Ende nur ein Merkmal wirklich bewerten. Ein Beispiel, ihr habt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die ziemlich wortgewandt ist. Ja, also die kann sich gut verkaufen, kann sich gut ausdrücken. Und aufgrund dieser Wortgewandtheit bewertet ihr so Dinge wie Sozialverhalten, Zuverlässigkeit oder Integrität ebenfalls sehr positiv. Wir verpassen also dem Mitarbeiter einen Heiligenschein. Das ist ja die Übersetzung von Halo. Der nächste Effekt wäre der Nikolaus-Effekt. Und der ist leider nicht nur relevant, wenn es Richtung Weihnachten geht. Der drückt nämlich aus, dass der Beurteiler bei einer Bewertung ganz speziell auf Ergebnisse und Situationen zurückgreift, die erst kürzlich stattgefunden haben. Das erinnert mich immer an die Schulzeit, da war es ja ähnlich, dass man kurz vor dem Elternsprechtag oder kurz vor den Zeugnissen sich nochmal besonders ins Zeug gelegt hat, in der Hoffnung, dass der Lehrer oder die Lehrerin nochmal ein Auge zudrückt. Ein weiterer Effekt wäre der Primacy-Effekt. Und der drückt nämlich aus, dass wir in einer Bewertungszeit, also in der Phase, wo wir den Mitarbeiter beim Arbeiten sehen, die Ergebnisse wahrnehmen, dass wir die Informationen, die wir zuerst erhalten, also die Eindrücke, die wir zuerst gesammelt haben, dass die eine größere Wirkung erzielen als die Informationen, die wir danach erhalten. Und von daher ist der erste Eindruck der so ein bisschen überwältigend und unbewusst viel mehr Übergewicht erhält. Und dann haben wir den Klebereffekt. Der hat zur Folge, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter, der längere Zeit nicht befördert wurde, von der Person, die beurteilt, also von dir als Führungskraft, einfach unbewusst unterschätzt und dementsprechend schlechter bewertet wird. Und das ist natürlich doppelt bitter, denn hier passiert ja nicht nur eine unbewusst schlechte Bewertung. Das Verhalten passt sich ja auch ganz oft dementsprechend an, sodass ich mit diesem Mitarbeiter sehr wahrscheinlich auch anders, aber auf jeden Fall nicht neutral umgehe. Dann haben wir den Hierarchieeffekt und der kommt zum Beispiel zum Ausdruck, dass du jetzt als Führungskraft einen Mitarbeiter besser bewertest, der in der Hierarchie höher ist als eine andere Person. Das hat jetzt weniger mit Schleimerei zu tun, sondern mehr mit dieser verzerrten Wahrnehmung, dass eine höhere Hierarchie auch gleichzeitig mit besserer Qualität einhergeht. Außerdem haben wir den sogenannten Lorbeereffekt. Und das ist ein Beurteilungsfehler, bei dem auch hier wieder die Führungskraft, insbesondere die Lorbeeren aus der Vergangenheit berücksichtigt und die überbewertet. Also jemand, der vor langer Zeit mal viel geleistet hat, ja, dem schreibt man auch im Jetzt nochmal sehr gute Leistungen zu. Und zum Abschluss dieser Kategorie gibt es noch den sogenannten Andorra-Effekt. Und der betrifft eine sich selbst erfüllende Prophezeiung des Beurteilers bzw. des zu Beurteilenden. Wie der Name schon sagt, sich selbst erfüllende Prophezeiung, die Prognose, die trifft natürlich am Ende auch ein. Und der Effekt, Andorra-Effekt, der Name Andorra-Effekt, der geht zurück auf das Theaterstück Andorra von Max Frisch. Und in diesem Theaterstück verändert sich die Persönlichkeit der Hauptfigur. Es geht da um ein Pflegekind und um den Vater eines jüdischen Pflegekindes, beziehungsweise gibt der Vater das Pflegekind als jüdisch aus und irgendwann fängt die Hauptfigur an, selbst daran zu glauben, jüdischer Abstammung zu sein. Und durch diese ständige Konfrontation mit diesen negativen Vorurteilen, die dort im Theaterstück vorherrschen, eignet sich diese Person nach und nach die negativen Eigenschaften an, die den Juden in Andorra dort zugeschrieben bzw. nachgesagt werden. Gehen wir jetzt mal eine Kategorie weiter und blicken auf die sogenannten Maßstabsprobleme. Und diese Probleme sind aus meiner Sicht und meiner Erfahrung sehr häufig im Rahmen von Leistungsbeurteilungen und bei Führungskräften zu finden. Diese Maßstabsprobleme, die entstehen, weil das Anspruchsniveau, das ich an den Tag lege, einfach vom Ist-Stand und vom Soll-Stand abweicht. Ja, also irgendein Problem mit dem Anspruch, mit den Anforderungen, mit dem Maßstab liegt hier vor. Und dementsprechend verzerrt sich meine Bewertung. In dieser Kategorie starten wir mit der Tendenz zur Mitte. Und bei der Tendenz zur Mitte geschieht eben eine unzutreffende Anwendung des Maßstabes. Und zwar dadurch, dass wir überproportional häufig die mittleren Werte auf einer Skala auswählen. Auslöser für diese Tendenz ist sehr oft Unsicherheit über das, was dann folgt. Ja, also über die Konsequenzen dieser Bewertung. Und hinzu kommt, dass man ganz oft auch mittelschwere Aufgaben einfach viel zu hoch bewertet. Eine zweite Möglichkeit wäre die Tendenz zur Milde. Und bei der Tendenz zur Milde erfolgt eben die unzutreffende Anwendung eines Maßstabes, indem man einfach Beurteilungen auf Skalen eher durchschnittlich im Vergleich zu anderen Beurteilern nach oben abweicht. Ja, also man ist einfach milder in der Beurteilung. Das heißt, oftmals ist das Anspruchsniveau, was man an den Tag legt, niedriger. Dann gibt es natürlich auch das Gegenteil, die Tendenz zur Strenge. Also ich habe ein sehr hohes, vielleicht auch sogar zu hohes Anspruchsniveau. Heißt also, ich neige im Vergleich zu anderen eher dazu, meine Beurteilungen auf den niedrigeren Stufen der Skala zu bewerten. Und egal ob es jetzt bei der Milde ist oder bei der Strenge, bei beiden Tendenzen können natürlich ganz viele Gründe als Ursache dienen. Sicherlich ist doch hier wieder Unsicherheit im Spiel, ja, oder die Sorge, dass eine schlechte Bewertung definitiv zu anderen Konsequenzen führt. Wie zum Beispiel, dass der Mitarbeiter dann frustriert ist, sich einen Krankenschein holt, schlechtere Arbeit macht, nur noch Dienst nach Vorschrift oder sogar kündigt. Ein weiterer Fehler ist der sogenannte Sympathiefehler. Und hier erfolgt eine verzerrte Anwendung eines Maßstabs, indem wir einfach Mitarbeiter, die uns besonders sympathisch sind, unbewusst besser bewerten. Und natürlich gibt es auch hier wieder das umgekehrte Verhalten, dann reden wir vom Antipathieeffekt. Die nächste Kategorie, die ist weniger ein Beurteilungsfehler, sondern schon fast eine vorsätzliche Tat. Bei bewussten Verfälschungen erfolgen die Beurteilungen ja als Mittel zum Zweck. Das heißt, zum Beispiel, um Mitarbeitern eine bestimmte Zulage zuzuspielen oder sie im schlimmsten Fall wegzuloben, um andere Bewerber zu bevorzugen. Daneben bestehen natürlich auch noch verschiedene kognitive Probleme der Beurteilung, die aber zu kaum beeinflussbaren Verzerrungen bei der Wahrnehmung, der Verarbeitung, der Speicherung, der Erinnerung und der Beobachtung von Informationen führen. Blicken wir zum Abschluss nochmal auf deine To-Dos, damit dir diese Fehler möglichst selten oder gar nicht mehr passieren. Und da ist mir ganz wichtig, dass wir uns da mal nichts vormachen. So eine Beurteilung ist am Ende subjektiv. Subjektiv mit objektiven Kriterien. Da ist es nicht so einfach, sich komplett von Wahrnehmungsfehlern und Beurteilungsfehlern zu lösen. Kleber rät dabei zum Prinzip der kontrollierten Subjektivität. Kontrollierte Subjektivität heißt nämlich, dass bereits die Kenntnis darüber, dass es Fehler geben kann, und ihr auch wisst, wie die entstehen, dass man sich dadurch bewusst macht, dass es hier eine Problematik gibt und schon von ganz allein dazu beiträgt, dass man versucht, die Fehler zu vermeiden. Dazu gehört eben auch, dass man sich immer wieder hinterfragt, wie gut kann ich eigentlich Leistung beurteilen? Wie gut nehme ich eigentlich wahr, was meine Mitarbeitenden machen? Und natürlich wäre auch wichtig, einfach sensibler dafür zu sein, ob es vielleicht in deinem Alltag zu diesen Verzerrungen kommt, von denen ich gerade gesprochen habe. Vielleicht fängst du also einmal damit an und analysierst mal die bisherigen Bewertungen. Eventuell kann da ja auch ein Kollege von dir helfen und mit dir gemeinsam die Dinge reflektieren. Einen weiteren Tipp, den predige ich ja hier im Podcast immer wieder, und das ist die gute Vorbereitung. Nimm dir ausreichend Zeit und dokumentiere innerhalb des Jahres immer wieder die Leistung deiner Mitarbeiter. Und dabei reicht es aus, wenn du erstmal nur aufschreibst, was du gesehen hast und was du wahrgenommen hast. Im ersten Schritt musst du noch gar nicht bewerten, welche Nummer, welche Note oder welche Zulage du deinem Mitarbeiter dafür geben würdest. Das kannst du erst im Anschluss machen. Und so fängst du schon mal an, Wahrnehmung von Bewertung zu trennen. Ein letzter Tipp wäre, dass du dir ganz transparent machst, welche Anforderungen auf deinen Stellen in deinem Team eigentlich herrschen. Die Anforderungen, die sind nämlich entscheidend dafür, dass du für deine Bewertung den richtigen Maßstab wählst. Damit das nicht verwischt, kannst du dich ja ebenfalls mit einem Kollegen austauschen und ihr könnt gemeinsam hinterfragen, welches Verhalten für eine bestimmte Anforderung eine gute oder eine schlechte Bewertung verdient hat. Das war auch schon mein Durchlauf zum Thema Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler. Ich hoffe, hier waren ganz spannende Erkenntnisse für dich dabei. Mir bleibt nicht mehr viel übrig, als dir eine schöne Restwoche zu wünschen. Bis zur nächsten Folge. danke fürs Zuhören. Wenn du zu Mitarbeitergesprächen weiter auf dem Laufenden bleiben willst, vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftige Folge mehr verpasst. Lass auch gerne eine Bewertung da, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen oder Kommentare zum heutigen Thema haben, schreib mir gerne eine Mail oder schreib mir eine Nachricht auf LinkedIn. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir gute Gespräche.